Hätte uns das jemand vor 5 Jahren gesagt, das müsst ihr euch mal reinziehen. Stell dir vor, es ist 2021, die Corona-Krise hat das Land fest im Griff, alle sind online und zeigen sich, ihr Business und so weiter sind als Person sichtbar. Und jetzt stell dir mal vor, dass du nicht dabei bist, dass dein Unternehmen nicht mitmischt und du nicht da mitmischt. Und dann könnte man sagen, ja, hätte ich doch, ja, hättest du mal, ne? Schöne Scheiße mit da. Einige sind da wirklich dabei, die mischen schon mit. Und lass uns doch, Maika, lass uns doch einfach mal heute feststellen, was müssen wir denn jetzt sofort machen? Weil für die, die vielleicht vor 5 Jahren noch nicht reagiert haben und die heute immer noch überlegen, muss ich als Entscheider in Social mein Gesicht zeigen?
Ganz eindeutig, ja, also ich, und du sprichst was Wichtiges an, Gesicht. Also Gesicht zeigen heißt ja nicht nur sich zeigen, sondern Gesicht zeigen heißt ja auch für etwas stehen. Und ich glaube, da sind wir beim Knackpunkt. Soll ich mich nochmal ganz kurz vorstellen?
Ich wollte gerade sagen, bevor wir beide über Gesicht zeigen reden, zeigst du erstmal Stimme und sagst, wer steckt denn hinter Maika Engelmann? Bitte, liebe Maika.
Genau. Ich bin Maika Engelmann. Maike und ich, das ist manchmal auch ein bisschen verwirrend mit den Namen, ne? Wir kennen uns jetzt seit circa 1,5 Jahren, glaube ich. Und wir sind schon mal einen Teil des Weges zusammen gegangen. Und jetzt haben wir uns wieder ein bisschen häufiger gesehen oder gehört. Und ich bin Gründerin von Y-Stories. Und Y-Stories ist so eine kleine Beratungsfirma. Ich arbeite mit Kooperationspartnerinnen zusammen. Ich mache Positionierung für Solo-Selbstständige. Mit dem Schwerpunkt Storytelling und helfe ja Solo-Unternehmerinnen ein Gesicht zu geben, ein authentisches Aussehen, einen authentischen Markenauftritt zu formen, genau.
Also jede Menge gute Gründe, mit dir gemeinsam ins Social Gesicht zu zeigen.
Richtig, genau. Und es geht überhaupt nicht um Äußerlichkeiten, um Gesicht zeigen im Sinne von, ich mache mich jetzt hübsch und zeige mein Gesicht. Sondern es geht tatsächlich einfach darum, Gesicht zu zeigen im übertragenen Sinne, also Haltung zu zeigen. Also wie, wofür stehe ich, was sind meine Grundwerte und dadurch auch einfach eine gewisse Nähe zu erzeugen, also sich nahbar zu zeigen. Ich meine, wir kennen das jetzt alle aus der Corona-Zeit. Wir saßen in Meetings zusammen und auf einmal platzt irgendein Kind rein oder ein Hund oder hinten sieht man irgendwie noch irgendwas Lustiges im Hintergrund oder so. Also so what, Leute, wir sind halt alle nur Menschen und ich finde, so diese Zeit hat uns gezeigt, dass wir uns doch in einigen Dingen sehr viel ähnlicher sind und als wir denken, wenn wir halt in unser Privatleben schauen.
Ja, lass uns nochmal den Gedankengang aufnehmen. Ganz am Anfang, wie gesagt, vor 5 Jahren hätte da mal einer gesagt, kein Mensch hätte uns das geglaubt. Und vor 5 Jahren hätte auch keiner es geglaubt, dass der CEO, die Top-Entscheiderin, wer auch immer, mal oben schick und unten oben hui und unten fui vor der Kamerasitz aufsteht, durch die Wohnzimmerflure wandert, dass der Hund durch die Kamera springt, wie du schon gesagt hast. Oder dass man Meetings hat, wo Leute, ich sehe es immer so, unter dem Dach sitzen, unter irgendwelchen Dachgauben, kaum zu sehen sind, nur gleißende Fensterwände und so weiter. Also diese Situation, in der wir jetzt, die wir schon als normal akzeptiert haben, die hätte uns ja eigentlich ehrlicherweise niemand abgenommen, wenn wir das prognostiziert hätten. Ich hätte es auch nicht gekonnt, davon mal abgesehen, will ich auch in keiner Weise sagen, aber das ist schon sehr skurril und sehr lustig. Und gleichzeitig hat es auch eine gewisse Brisanz, weil immer noch sind viele noch davon entfernt, sich mehr zu zeigen als Person im Auftrag von Unternehmen, im Auftrag ihrer eigenen Haltung, für das Unternehmen irgendwo einzustehen und so weiter und so fort. Das ist ja unsere Mission. Ne? Wir sind ja beide der festen Meinung, dass alle Entscheider, die CEO, die Vorständin, völlig egal, über welche Person wir reden, und letzten Endes auch völlig egal, über welche Hierarchiestufe wir reden, dass Personen einfach in die Sichtbarkeit gehören, weil da einfach viel mehr hintersteht. Und wir reden nicht über PR, klassische PR, runternudeln von irgendwelchen auswendig gelernten Sätzen, sondern wir reden im Kern ja begleitet von persönlicher Überzeugung, von Themen, für die ich brenne und einstehe. Und das ist ja unser Kontext. Aber wie gesagt, lass noch mal zurückgehen. Vor 5 Jahren und hätte ich doch, wenn ich jetzt heute sage, ja, hätte ich doch. ich persönlich bin ja nicht so ein Freund davon, immer zu sagen, ja, hast du alles falsch gemacht, hättest du man. Mhm. Ich mag auch nicht so gerne zurückgucken. Mhm. Ich bin viel mehr ein Verfechter davon, lass uns doch jetzt was ändern und nach vorne gucken. Wir müssen, glaube ich, heute nochmal herausfinden oder noch mehr herausarbeiten, wie können denn die Leute anfangen? Wie können sie denn wirklich Gesicht zeigen? Und lass uns einfach mal machen, auch im besten Sinne vom einfach machen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Ich glaube tatsächlich, das ist der Knackpunkt. Und zwar dieses Einfachmachen, das ich ja auch wirklich durch dich gelernt habe. Also ich bin ja wirklich eine verkappte Perfektionistin und zerdenke gerne alles. Und ich glaube, das ist teilweise ein Hinderungsgrund. Also ich glaube, genau das ist es, was man den Entscheiderinnen mitgeben kann. Einfach machen, also wirklich keine Angst vor Unperfektionismus zu haben. Ich glaube, das ist der Knackpunkt, weil wenn man als Führungsperson eine gewisse Verantwortung hat und irgendwie das Gefühl hat, man müsste irgendwie ein gewisses Standing haben und so wirken und Professionalität und man könne doch nicht und so weiter, das ist halt Quatsch, ne? Weil ich glaube, das hindert einen daran, einfach zu machen, weil man dann dazu neigt, es zu zerdenken, was hätte das für Konsequenzen, was hätte das für Folgen, wie zeige ich mich und was hätte das für einen Einfluss dann auf meine Glaubwürdigkeit und so weiter. Und ich glaube, das ist ein großer Hinderungsgrund, überhaupt nach draußen zu gehen, sich sichtbar zu machen und zu zeigen, weil einfach eine gewisse Hemmschwelle besteht. Und da muss ich sagen, ich glaube besser, es ist tausendmal besser, sich unperfekt zu zeigen und vielleicht auch mal, was ist überhaupt Glaubwürdigkeit, ist nochmal ein anderes Thema, können wir auch nochmal drüber sprechen, aber sich einfach unperfekt zu zeigen und zu machen, als sich nicht zu zeigen. Weil sich nicht zu zeigen und nicht zu machen, ist halt einfach keine Option.
Ja, das ist wie in einem Unternehmen, kein SEO machen, kein Content machen, keine gute Idee. Ne?
Ja,
genau. Keine Sichtbarkeit als Unternehmen, das ist auf Personenebene nicht anders, meiner Meinung nach. Und du hast, finde, ein sehr wichtiges Stichwort genannt. Das ist Perfektionismus, ist etwas, was absolut abgeschafft gehört. Das ist überflüssig wie ein Kropf. Und die Hemmschwelle, die ist bestimmt da. Also ich habe am Anfang auch viele Hemmschwellen gehabt und ich bin kein Mensch, ich bin eher ein introvertierter Mensch. Also ich habe eigentlich Bühne, Öffentlichkeit und so weiter nicht gesucht.
Ja.
Ich habe aber trotzdem irgendwann den Entschluss gefasst, dass ich es machen möchte und dann war es plötzlich nicht mehr so schlimm.
Ja, das kann man ja auch lernen, ne?
Das kann man lernen. Das ist
das Lustige daran.
Ja. Da fällt ja auch keiner perfekt vom Himmel, ne? Also, nee. Das ist, glaube ich, wirklich auch eine Reise, auf die man sich da begibt. Ja. Aber man muss es erstmal anfangen und machen und wollen. Aber lass uns noch mal weiter lass uns mal gedanklich in diese Zeit von vor 5 Jahren zurückgehen.
Ja.
Und dann mal gucken, was haben wir denn eigentlich da gerade? Also wir haben schon gesagt, wir haben ja eigentlich Leute in authentischen Situationen. Ich hatte gerade heute Morgen ein Daily und im Zoom-Call, da sitzt ein Kind auf dem Schoß, der nächste ist im Auto, fährt die Kinder zum Kindergarten, hält kurz an, hat das Headset drauf. Also wir erleben ja plötzlich auch ganz andere Situationen. Also Arbeiten findet gar nicht mehr nur am Schreibtisch statt, weder im Homeoffice oder im Office, sondern es findet überall statt. Also ich habe auch Konferenzcalls, wo die Leute spazieren gehen. Das ist sozusagen ja auch ein Teil von authentisch, was wir plötzlich erleben.
Ja.
Aber auch eben, dass das Privatumfeld sichtbarer wird. Und du hast einen ganz wichtigen Punkt genannt, dieses Statusdenken oder ich bin ja eine Führungskraft, kann ich das dann auch? Muss ich nicht eigentlich für Respekt oder was auch immer sagen? Das sind ja alles alte, tradierte Mindsets, die wir in der modernen Arbeitswelt sowieso nicht mehr gut gebrauchen können, wo wir von weg müssen. Und das sind ja auch spannende Entscheidungen, wenn ich als Einzelperson versuche, mich auf diese Reise zu begeben, ne? Ein bisschen offener zu sein und einfach mal auszuprobieren. Und natürlich bin ich auch nach wie vor glaubwürdig, auch wenn ich im Pyjama einen Call habe. Ist doch scheißegal. Also es ist halt nur ein Pyjama. Oder ich bin genauso glaubwürdig, wenn ich auf der Terrasse sitze. Das hat ja mit meinem Inhalt ja gar nichts mehr zu tun.
Ja. Ja, was ich spannend daran finde, ist, wer hat gesagt, was glaubwürdig ist? Also das ist ja eh so ein bisschen das Thema, was ich auch oft habe. Ich finde, dass ganz viele Begriffe und Worte, also wir wissen ja alle, dass Sprache Macht bedeutet und ganz viele sprachliche Dinge oder Wörter bekommen aktuell eine neue Bedeutung. Und genau das finde ich das Spannende eigentlich. Also was eine Führungsperson vor 10 Jahren auszeichnete oder wenn jemand vor 10 Jahren gesagt hätte oder auch selbst vor 5 vielleicht, beschreibe mal eine Führungsperson, dann wäre das vielleicht schon eine andere Definition als heute. So, und genauso was wie Glaubwürdigkeit ist ja das, was die Menschen da reingeben, was irgendwie gemeinsam daraus entsteht. So, und das kann sich ändern. Wörter und Begriffe sind das, was wir wir laden die Wörter mit Sinn auf und wir können das auch beeinflussen. Und deswegen finde ich das spannend zu gucken, okay, was ist denn zum Beispiel auch, was zeichnet eine gute Führungsperson aus oder was ist Glaubwürdigkeit oder was, diese ganzen Dinge lösen sich ja gerade so ein bisschen auf oder sind zumindest so ein bisschen am Changieren irgendwie, ne? Und das finde ich halt spannend, dass einfach da gerade total viel Bewegung durch die Krise reinkommt und ich glaube, hätten wir vor 5 Jahren das gewusst, hätten wir gesagt, oh Gott, was für ein Scheiß.
Auf uns zukommt
so, ne? Oh Gott. Und ich meine, es ist zeitweise wirklich auch ein richtiger Scheiß, muss man schon so sagen. Aber ich glaube, vor 5 Jahren konnten wir nicht absehen, was das Potenzial ist, was daraus entsteht. Und ich sehe schon auch sehr viel Potenzial. Und ich meine, mal für Dinge gezwungen werden, ist vielleicht auch mal nicht verkehrt. Ne? Also mal gezwungen werden, einfach zu machen, statt perfekt zu sein.
Ja, das ist die Komfortzone, aus der wir dann herauskommen müssen plötzlich. Und wo wir alle eigentlich wissen, das würde uns gut tun. Aber es ist so verdammt unbequem. Ne?
Ja, richtig, genau. Wir kennen das ja auch aus dem Sport und so weiter. Ne? Und stell dir mal vor, wir wären auf einmal alle gezwungen, Sport zu machen oder so. Ne? Also ja, das ist halt so. Manchmal kommen die Veränderungen nur, wenn irgendwie die Würfel irgendwie neu fallen. So ist es halt. Und ich glaube, es hat schon viel Potenzial. Und wenn man jetzt halt wirklich gar nicht dabei ist und sich gar nicht damit auseinandergesetzt hat und vielleicht auch darauf hofft, dass es einfach wieder vorbeigeht, ich glaube, das ist halt so das Blödeste, was man überhaupt machen kann als Entscheider oder Entscheiderin.
Ja, also das Gefühl, dass die Zeit lange genug durchhalten und dann
einfach aussitzen.
ne? Das ist Quatsch. Aber so ein paar Sachen, also ich würde ja mich freuen, wenn so ein paar Sachen bleiben. Ne? Ja. Also Corona hin, Corona her oder was auch immer alles noch kommen mag. Aber ich würde es super finden, wenn diese, ich finde, relativ entspannten Call-Situationen, wo wir diese Vielfältigkeit haben von persönliches Umfeld, von wer auch immer wie, wo sich zeigen möchte und so weiter und so fort, in welchem Homeoffice-Büro man sitzt oder ob man auf der Wiese spazieren geht. Diese Vielfalt und das Sichtbarmachen von privater Nuance, nenne ich das mal so, ne? Weil jeder bestimmt ja, wie viel er davon sichtbar macht. Aber wenn wir das bitte uns bewahren, das wäre, glaube ich, das würde uns eine Art von Ungezwungenheit in unserem Zusammenarbeiten geben, die müssen wir unbedingt beibehalten.
Ja, ich glaube, weil es uns auch einfach als Mensch sichtbar macht, ne? Also wir sind halt einfach dann nicht nur in unserer Funktion XY sichtbar, sondern wir sind halt, wenn wir es gut machen, also es gibt ja dann noch Abstufungen, ne? Also der erste Schritt ist sicherlich erstmal überhaupt sichtbar zu werden, ne? Der zweite Schritt ist aber, du hast es vorhin angesprochen, wie beim SEO auch. Man kann natürlich jetzt ein bisschen SEO machen und man kann sie natürlich auch nochmal ein bisschen besser machen. So, also, ne, also da ist immer noch Luft nach oben. Und wenn man es ein bisschen besser machen will, dann geht es halt darum, auch einfach Geschichten zu erzählen, ne? Also Storytelling zu nutzen. Und das ist gar nicht, dass man sich jetzt ein Buch kaufen muss und Storytelling durcharbeiten muss oder wie auch immer, sondern einfach mal zu schauen, irgendwie, wie kann ich die Menschen denn besser erreichen, und zwar durch Emotionen zum Beispiel, indem ich halt nicht einfach Zahlen, Daten, Fakten nenne, ne, hier der Quartalsbericht XY, sondern hey, wie cool, ich habe gerade das und das gelesen, schaut doch mal rein, hat mich echt berührt oder was weiß ich, also einfach so ein bisschen mehr in so einen menschlichen Austausch zu kommen, also weg von diesem Zahlendenken irgendwie, ne? Also Tijen Onaran hat in ihrem Buch, das ja auch super zu unserem Thema passt, das heißt, nur wer sichtbar ist, findet auch statt. Und da hat sie gesagt, lass mich kurz ganz genau nachgucken, aber sie hat geschrieben, beim Personal Branding geht es nicht ums Zählen, sondern ums Erzählen. Also, ne, es geht nicht darum, wie oft oder was für Zahlen du präsentierst und wie oft du gesehen wirst oder wie auch immer, sondern die Kunst dann ist es eigentlich, Geschichten zu erzählen. Und wie gesagt, das hört sich, manche Leute haben auch fürchterlich Angst davor und sagen so, oh Gott, ich kann doch kein Storytelling. Und ich glaube, ich würde das gar nicht so hoch hängen, weil wir alle können Storytelling. Wir können das, wenn wir mit unseren Freunden sprechen oder unserer Mutter oder wem auch immer von unserem Tag erzählen oder irgendwie was super Lustiges erlebt haben. Also ich glaube, dass eigentlich wir alle das irgendwie in die Wiege gelegt bekommen haben, weil wir haben auch Geschichten erzählt bekommen als Kinder und so weiter. Und da auch die Angst zu nehmen und einfach zu sagen, ja, erzähl doch mal. Also ich finde es immer ein guter Rat zu sagen, erzähl doch mal.
Und das Erzählen ist ja genau das, was wir damit fordern oder meinen, wenn wir sagen, wir müssen als Führungskräfte sichtbar werden. Und zwar jetzt. Also wenn, dann, wenn nicht, denn jetzt anfangen und nicht warten und auf keinen Fall 5 Jahre den Kopf in den Sand stecken, sondern wir müssen jetzt sichtbar werden. Und vielleicht kann man es am besten auch nachvollziehen, wenn man ein paar Beispiele nennt. Ich finde persönlich mal das sehr, sehr gut nachvollziehbar, weil Storytelling ist immer so ein großes, mächtiges Wort, macht Angst, weil man nicht weiß, wie es geht und was man machen kann. Aber wenn man sich ein paar Beispiele anguckt, dann entdeckt man vielleicht etwas, was man vielleicht auch hinbekommen kann und sagt, Mensch, ne, da könnte ich ja mir ein Vorbild nehmen. Ja. Hast du vielleicht ein paar Vorbilder, denen du gerne folgst oder die du anderen ans Herz legst?
Also, wen ich total gerne mag, sind auf jeden Fall Verena Pauster, Lea-Sophie Kramer, Tina Müller, finde ich, macht ihre Sache gut. Ob man jetzt irgendwie sie selbst sympathisch findet, ist jetzt eine andere Sache. Aber genau, das sind so die Vorbilder, die mir so bei Frauen einfallen.
Kannst du vielleicht nochmal sagen, wenn du sagst, findest du gut? Das ist ja dann immer sehr, ist es objektiv, subjektiv? Auf jeden Fall ist es ja immer sehr, also es könnte ja deine Meinung sein, aber vielleicht machst du es ein bisschen greifbarer, was du genau gut findest, was Verena Pauster zum Beispiel macht oder jemand anders.
Also was ich zum Beispiel gut finde, ich nehme mal lieber Lea-Sophie Kramer als Beispiel. Und zwar die ist einfach, die nimmt kein Blatt vor den Mund, das finde ich schon mal gut. Also die zeigt auf jeden Fall Haltung, da hatten wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Sie zeigt Gesicht, also das heißt, sie zeigt sich auch mal irgendwie beim Joggen mit irgendwie rotem Gesicht und Schweißperlen auf der Stirn. Und sie steht ganz, also sie hat irgendwie so ein Mindset, das auch so fortschrittlich ist. Also sie steht für was, sie sagt zum Beispiel auch, Leute, wenn ihr gründet, gründet doch ein Tech-Unternehmen oder gründet Tech-Unternehmen, auch Frauen vor allem, auch so empowering und sagt, warum brauchen wir denn noch mehr Produkte? Also sie ist immer so am Zahn der Zeit. Also sie ist nicht am Zahn der Zeit, sondern sie ist wirklich ein Vorbild, finde ich, in dem Sinne, dass sie einfach immer ein Stück voraus auch ist. Ne? Und ich glaube, das zeichnet auch eine gute Personal Brand und eine gute Entscheiderinnen oder Entscheider aus, dass man einfach so ein bisschen vorausdenkt und auch nicht nur voraus, sondern auch rechts und links schaut und offen bleibt. Und ich glaube, das ist was ich an ihr sehr mag, dass sie auch, ich glaube, sie spricht auch über Fehler. Das ist auch ein großer Punkt, finde ich, über Fehler zu sprechen, zu sagen, hey, ja, du, hätte ich vielleicht auch jetzt anders gemacht, aber so war es okay. Und sie ist als Person nahbar, ne? Jeder weiß, dass sie Mutter ist, sie macht kein Geheimnis draus, dass sie ihre Kinder aber auch betreuen lässt und so weiter. Also einfach wirklich, sie muss ja nicht alles bis ins kleinste Detail erzählen, ne? Also mein Gott, jeder hat seine persönliche Grenze, völlig fein. Personal Branding und Storytelling heißt nicht, dass man blank ziehen muss.
Nee, auf keinen Fall. Aber Transparenz in einem gewissen Rahmen, wo man selber sagt, wofür stehe ich? Und dass man das deutlich macht, glaube ich.
Ja. Genau, und einfach irgendwie auch mal einfach einen Blödpost zu machen und zu sagen, hier, ich bin gerade albern oder was weiß ich oder ich bin gerade gelangweilt oder irgendwie so, ne? Also wirklich einfach keine Angst zu haben und sich einfach mal zu zeigen.
Und das muss nicht perfekt geshootet sein. Das muss auch nicht nur mit dem Handy fotografiert sein. Also das kann sowohl als auch sein und auch da gibt es ja keine Regeln. Ausprobieren. Womit man sich wohlfühlt, wie, ne, und Themen finden. Ich persönlich habe ja immer sehr gerne ein paar Role Models. Ich will nicht sagen, auf die ich hinschiele, das habe ich persönlich als Mensch nicht notwendig, ich bin sehr selbstbewusst, aber auf die ich einfach schaue und sage, Mensch, wie machen die das? Was steckt dahinter? Ja. Und da ist für mich so ganz, ganz weit vorne Dr. Sigrid Evelyn Nikuta. Die in der Deutschen Bahn, was ist sie genau, muss ich auch nachgucken, sie Vorstand Güterverkehr Deutsche Bahn AG, Vorstandsvorsitzende der DB Cargo AG. laut ihrem LinkedIn-Profil. Und die macht das einfach wirklich tough. Also ich habe durch die Posts von Sigrin Evelyn Nikuta einfach gelernt, dass Güterverkehr cool sein kann. Hätte ich ja nie für möglich gehalten. Also ich hätte mich ja mit diesem Thema nicht auseinandergesetzt. Und auch das kann ja eine Personal Brand auch mit bewirken, dass man das Unternehmen viel besser versteht und dann vielleicht auch die Zusammenhänge versteht und sagt, Mensch, ich bin Anbieter von XYZ. Lass uns mal ein Netzwerk schaffen. Es muss ja nicht nur Business-Netzwerk sein. Es kann und es kann auch was sein, was konvertiert. Aber es ist in erster Linie erstmal, ich mache es verständlich, was da eigentlich passiert. Mhm. Und ich finde, da sind die Inhalte von der Sigrin Evelyn Nikuta echt beispielhaft, weil man versteht wirklich, was da abgeht. Also ich hätte das nie für möglich gehalten, dass so ein Thema wirklich so ein großes Interesse hervorruft. Und ich habe noch so ein paar weitere Role Models. Tina Müller hast du auch schon genannt, weil ich finde das schon sehr außergewöhnlich, wie sie diese Douglas-Brand mit ihrem Konzept, E-Commerce-Konzept und auch mit ihrer Personal-Brand-Activity ganz neu formt. Mhm. Ich finde aber auch eine super spannende Person ist Kawa Yunosi von SAP.
Der ist lustig.
Und den finde ich deswegen auch besonders erwähnenswert, weil da steckt kein Agenturteam hinter. Das ist alles self-made man und das ist mal lustig, mal ist es ernst, mal ist es, und es ist so eine Vielfalt, die da drin ist. Und es gibt sehr viele Inputs, finde ich hochgradig spannend.
Ja.
Und auch da ist es mir viel näher gebracht worden, was bei SAP abgeht. Und wenn ich das jetzt mal weiterspinne, hat das auch einen sehr hohen Impact auf Employer Branding, Arbeitgebermarke, wie positioniere ich mich? Also ich bin ja als Einzelperson gar nicht mehr ich selber, nur ich selber, sondern ich habe ja auch einen Kontext.
Genau.
Der kann meine Entscheiderrolle sein, der ist aber mindestens auch die Arbeitgebermarke und.
Ja.
Und ich habe noch ein anderes Beispiel, auch auf fachlicher Ebene super spannend. Das ist der Johannes Klisch vom Startup Snox in, ich glaube, Mannheim. Ja. Man möge mir verzeihen, wenn das falsch ist. Aber da solchen Leuten möge man einfach mal auf LinkedIn folgen und mal gucken.
Ja.
Und dann lernt man, glaube ich, sehr, sehr viel.
Ja. Also was ich tatsächlich auch noch spannend finde, was du gerade gesagt hast, ist dieses, die Arbeitgebermarke formen. Also es ist ja, also das, was wir mit Personal Branding machen, ist sehr proaktiv. Das heißt, wenn ich das nicht mache, im Umkehrschluss, ist das sehr, sehr defensiv. Das heißt, ich bin darauf angewiesen, dass zum Beispiel PR oder wie auch immer gemacht wird und eine andere Instanz sozusagen, eine dritte Instanz über mich berichtet zum Beispiel. So, und das kann natürlich, wenn ich Pech habe, auch in eine entgegengesetzte Richtung laufen. So, weil jemand anders schreibt über mich zum Beispiel. Na klar, ich kann auch in PR-Form irgendwie Pressemitteilungen rausjagen oder so, die immer in der Regel nicht ganz so glaubhaft sind.
Und weil langweilig.
Weil sie langweilig und perfekt sind, genau. Und was wir mit Personal Branding und Storytelling machen können, ist, wir gehen proaktiv an die Sache ran und formen sozusagen, wir satteln das Pferd von hinten auf oder von oben auf. und wenn jetzt jemand wie Kawa
Yunosi, ich bin da auch nicht 100% sicher.
Genau, wenn der solche lustigen und ernsten und überhaupt einfach sehr unterhaltsamen Videos macht, dann ist das ja schon mal etwas, was sozusagen breit gefächert in den sozialen Medien Eindruck hinterlässt. Das heißt, er kann seine Marke, für die er steht, also SAP, beeinflussen. Also das, was über die Marke erzählt wird. Ne? Jeff Bezos hat gesagt, die Marke ist das, was andere über dich erzählen, wenn du nicht im Raum bist. Und wenn du Personal Branding gut machst oder Storytelling nutzt für dich, dann nutzt du das, um diese Marke ja auch proaktiv zu formen. Also du lässt nicht einfach andere nur über dich erzählen und trägst selbst nichts dazu bei. Und wenn du Entscheider oder Entscheiderin bist und selbst an dem Diskurs nicht teilnimmst, nicht in den Medien bist, dann kannst du Pech haben und andere sprechen über dich oder, was noch schlechter ist, niemand spricht über dich.
So. Ja, wer nicht dabei ist, katapultiert sich selber ins Aus, hast du vorhin vorab formuliert. Ja. Und ich glaube, das macht das wirklich nochmal ganz greifbar. Ne? Also das heißt ja nicht nur, ich mag keinen Social XYZ, ne? Ich habe auch nicht so viel Zeit dafür oder mein Gesicht taugt nicht dafür. Das ist alles, das kann man alles denken und diese Haltung kann man vertreten. Aber Fakt ist einfach, und es ist völlig egal, ob man die Kanäle gut findet, ob man Social insgesamt gut findet. Und das ist total wurscht. Aber Fakt ist, wer nicht mitmischt, der ist auch nicht mehr existent. Also mir kommt es immer so vor, wie die Situation SEO vor 10 Jahren. So, da hat, ja, haben so langsam die ersten Unternehmen mal so begriffen, Google finde ich persönlich scheiße oder wer auch immer die Haltung dazu sein mag. Es nützt aber nichts, wenn ich irgendwie da mitmischen möchte, wenn ich für Menschen gefühlt vorhanden sein möchte und sichtbar sein möchte, dann muss ich mitmachen, dann muss ich SEO irgendwo auch mal anfangen und loslegen. Und ähnlich kommt mir das jetzt auch vor in der Welt, in der wir jetzt leben. Es gibt eigentlich gar keinen, ich mache es nicht, es gibt nur einen, ich fange an, oder ich richte mich neu aus oder ich reflektiere. Also es gibt alles nur nicht nichts machen. Das ist die allerschlechteste Idee von allen.
Ja, und ich glaube, was du eben gesagt hast, ne, es nützt nichts, wenn man es nicht mag. Ich glaube, man wächst darin auch. Ne? Also man, also ich sehe das schon auch, dass man teilweise Befürchtungen und Ängste hat und sagt, oh Gott, und man ist, frisst so viel Zeit und so weiter. Das kann ich schon auch verstehen. Und das kann man schon auch, man kann sich darin schon auch verlieren. Aber wenn man es als Arbeitszeit klar strukturiert, also wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich nehme mir 2x die Woche 1 Stunde oder so. Das kann man ja von vornherein definieren. Und da braucht man keinen perfekten Contentplan für. Ja, kann man auch machen. Aber man kann halt zum Beispiel, wenn man ein bisschen größer ist, kann man auch mit der Marketingagentur und den Contentmanagern sprechen und sagen, okay, Leute, was wollen wir machen? Dann setzt man sich einmal zusammen, bespricht die Kernthemen, Kernwerte. Und dann haut man halt selbst ein bisschen raus oder so. Also es gibt ja schon Mittel und Wege und man muss jetzt auch nicht bei Null anfangen. Und man kann sich da auch irgendwie bestimmt helfen lassen. Und man muss diesen Weg ja auch nicht alleine gehen. Und ich glaube, gut ist, wenn man so sehr viele Bedenken hat, einfach es mal auszuprobieren und vielleicht auch mit jemandem zusammen es auszuprobieren, dass man sich ein bisschen was zeigen lassen kann. Ja, und dann, genau, heißt es, glaube ich, echt einfach nur machen, ausprobieren, testen, lernen, Spaß haben.
Und man kann sich ja auch wieder bei, um auf die Role Models nochmal zu kommen, man kann sich ja auch wirklich dann an einigen Beispielen so langhangeln. Also ich habe immer ein ganz cooles Beispiel, das ist Herr Anwalt auf TikTok. Ich weiß gerade, es ist Tim Hendrik Walter, jetzt sehe ich es. Tim Hendrik Walter. Coole Socke und der geht auch relativ offen damit um, wie er das denn macht, dass er immer nach 18 Uhr seine TikToks dreht und dann maximal so und so viel Zeit für macht und so weiter. Also das gibt einfach ein greifbares Verständnis dafür, dass, wie man das realisieren kann, auch neben seinem eigenen Beruf. Und es gibt diverse Beispiele, die auch ähnlich wie Herr Anwalt ranzuziehen wären. Und es ist ja auch die Frage, welchen Kanal nutze ich, in welcher Form, welche Content sind es nachher wirklich. Also da ist ja so eine große Möglichkeit, mache ich jetzt YouTube oder. Nur, wie gesagt, es nicht zu machen, wäre die schlechteste Idee.
Ja.
Und irgendeine Rolle zu spielen und die Rolle zu finden, das wären, glaube ich, so ganz coole Sachen.
Ja.
Und ich will nochmal, um den Aspekt SEO-Vergleich nochmal zu nennen, nochmal zum Abschluss eine Sache sagen. Also Unternehmen haben es mittlerweile verstanden, akzeptiert und arbeiten dran. Ich muss sichtbar sein. Und warum muss man meiner Meinung nach als Führungskraft sichtbar sein? Weil ein Unternehmen nur eine Hülle ist. Und das Unternehmen lebt von Menschen. Und nur Menschen können dieses Unternehmen auch greifbar und lebendig und authentisch machen. Und deswegen ist es eine Rolle von vielen einzelnen Personen, Sichtbarkeit zu erzeugen, um unter anderem die Arbeitgebermarke zu beeinflussen, um eventuell daraus ein Lead-Business oder was auch immer zu generieren. Also es ist ja völlig vielfältig. Und deswegen geht das eben auch eine große Menge an Menschen an und nicht nur ein und auf gar keinen Fall keinen.
Ja, genau. Ja, das finde ich jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? Sagen. Also es ist ja nicht nur ein Mensch, der dann dem Unternehmen ein Gesicht gibt. Ja, das ist vielleicht dann das prominenteste Beispiel. Aber letztendlich besteht ein Unternehmen ja aus vielen einzelnen Gesichtern. Und Ich glaube, genau das ist es, ne? Wenn es da eine gute Schnittmenge gibt zwischen den Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten und die sich alle irgendwie einig sind, was die Werte und die Ziele angeht, dann wird aus diesem Mosaik von vielen verschiedenen Menschen, die für dieses Unternehmen arbeiten, halt so ein Gesicht, in Anführungszeichen. Und dieses eine Gesicht ist dann die Marke. So,
ne? Ja, und ein Aspekt, bevor wir gleich auf den Schlussaspekt kommen und nochmal auf das Buch, was du vorhin nochmal genannt hast, ein Aspekt, wer in dem Unternehmen Gesicht zeigt, das sind vielleicht die Top-Entscheider, das ist vielleicht die Geschäftsführung, das kann Sales sein, das kann Marketing sein, das ist Kundenservice. Also das ist genau diese Vielfalt letztendlich, die, wie du sagst, das gesamte Gesicht des Unternehmens in formt. Und jetzt sag mal, du hast nämlich auf Tijen Onara schon angesprochen und sag nochmal, wie der Buchtitel lautet.
Nur wer sichtbar ist, findet auch statt.
Und ich finde, das ist echt ein cooles Statement. Damit würde ich auch gerne schließen, weil ich finde, da gibt's nicht mehr viel zu sagen.
Ja, mich hat der Buchtitel tatsächlich, und ich meine, das ist natürlich auch was, ne, Titel, Headlines und so weiter, die erzählen ja auch Geschichten, ne, und ich finde, das ist natürlich, jeder weiß sofort, was gemeint ist, und ehrlich gesagt hat Tijen natürlich das auch jetzt zu einem super guten Zeitpunkt irgendwie veröffentlicht, ne, also das hat sie schon gut gemacht. Und vielleicht, um noch bei Vorbildern jemanden hinzuzufügen, ich finde tatsächlich auch, dass Tijen Onaran ist für mich tatsächlich auch ein Vorbild, was so LinkedIn und überhaupt Social Media angeht. Die hat ja auch dieses, ich weiß nicht, Global Media Woman Network oder so heißt es, glaube ich.
DMW Digital.
Genau. Genau, und das ist, ja, also auch dieser Anspruch, Leute zu vernetzen. Also man darf ja nicht vergessen, dass sichtbar sein und online unterwegs sein in Social Media ja nicht nur ist, ich zeige mich, sondern ja auch ich gehe in den Austausch, ne? Also das ist ja auch Sinn von Social Media, und das finde ich macht sie auch total schön. Also einerseits zu sagen, okay, ich zeige mich, aber ich vernetze mich auch und wir befruchten uns irgendwie gegenseitig, ja, und supporten uns. Und das, finde ich, machst du ja auch ganz prima, Maike.
Wollen wir einmal nochmal der Vollständigkeit halber sagen, Tijen Onara macht Global Digital Women GmbH. Ah, so, ja, nur genau. Damit wir das wirklich
gut,
auch fein
gut,
haben.
Dass du nochmal nachgeguckt hast. Genau.
Genau.
Aber ich wollte dir eigentlich ein Kompliment machen.
Oh, das kann ich leider nicht so gut.
Nein, ich wollte nämlich sagen, dass ich das auch so schön finde, dass du das sowohl auf LinkedIn machst und ja jetzt irgendwie lustigerweise auch in dem Buch, dass du Leute zusammenbringst, die eigentlich vielleicht nicht so viel miteinander zu tun haben. Aber
in dem Buch einfach machen, 111 Tipps für Businessmenschen.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Und wie gesagt, auch auf LinkedIn oder so, ne, da bist du ja sehr aktiv und machst auch einfach und schreibst die Leute an und markierst die und sagst, hey, was ist denn deine Meinung dazu? Und das ist mir wichtig, nochmal zu sagen, Personal Branding ist halt eben nicht nur, ich poste Dinge, sondern es ist halt auch, ich positioniere mich in Kommentaren und ich gebe dem anderen mal ein wertschätzendes Feedback oder ich stelle mal eine Frage oder wie auch immer. Ne? Das gehört halt alles irgendwie dazu. Und dafür sollte man sich einfach kleine Zeitfenster einplanen, denke ich.
Und jetzt habe ich noch mal was. In 5 Jahren.
Ja.
Wir hatten vorhin gesagt, vor 5 Jahren. In 5 Jahren. Ich prognostiziere nur echte Content Creator, Content-Versteher, also auf Menschenebene und Unternehmenebene, die werden das Business drehen. Alle anderen werden schon in 5 Jahren kläglich am Boden liegen und ächzen und nicht mehr wissen, wie sie so vorangehen können und dauerhaft nicht bestehen. Also Content ist ja das die Grundlage dessen, was man braucht, um ein Gesicht zu zeigen.
Ja.
Und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass Entscheider Content-Versteher sein müssen, Content-Creator werden, coole Content-Creator und das Unternehmen das auch mit befeuern müssen. Das ist meiner Meinung nach in 5 Jahren mindestens die Situation, wo wir stehen werden.
Ja, und ich glaube, wir werden auch diverse neue Kanäle haben.
Auch auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt. Wir machen in 5 Jahren eine Fortsetzung, Maike. Ja,
genau, in 5 Jahren hier.
Alles klar, ich bin echt mal gespannt.
Ja, ich freue mich drauf.
Mehr zum Einfachmachen-Buchprojekt findet ihr auf der Seite einfachmachen-buch.de. Und was hat es damit auf sich? Da will ich euch ganz kurz mal einmal abholen. letztes Jahr 2020 im Juli kam ich auf die Idee, sozusagen eine reine Schnapsidee, ein Einfachmachen-Buch zu produzieren oder überhaupt erstmal rauszubringen, zu schreiben. Denn mir ist aufgefallen, wir kommen einfach nicht in die Umsetzung. Wir heißt, in vielen Situationen erlebe ich das bei Kunden. Wir alle, wir reden immer darüber und so weiter. Natürlich gibt es einige, die das gut hinbekommen, aber sehr, sehr viele tun sich sehr schwer damit. Und da dachte ich, das muss doch möglich sein, einfach machen, mal mehr auf breiter Ebene zu ermöglichen und den Leuten kleine Anstupser zu geben und Inspiration zu liefern, damit wir wirklich mehr ins Machen kommen und schneller und einfacher und unkomplizierter in die Umsetzung kommen. Zumindest da, wo es angebracht ist. Und daraus ist letzten Endes das Einfach-Machen-Buchprojekt entstanden. Insgesamt sind dort 111 verschiedene Tipps von 102 verschiedenen Menschen zusammengekommen. Jeder hat ganz aus seiner eigenen Sichtweise, in seiner eigenen Art erzählt, was für sie einfach machen bedeutet und konkrete Tipps gegeben, aus dem Leben erzählt, sodass es eine sehr vielschichtige Weise entstanden ist, wie man einfach machen, was dahinter steckt, was es bedeutet, in welchen konkreten Anwendungsfällen man einfach machen kann und so weiter und so fort. Sandra Kiel, Co-Founderin und Eventmanager bei den Eventpunks, sagt über das Buch, das wird die neue Bibel für alle, die in die Umsetzung kommen wollen. Und ich denke, mit den 624 Seiten, die dieses Buch umfasst, und den vielen Tipps, denn es sind mehr als in Anführungszeichen nur 111, weil die einzelnen Tipps nochmal weitere Untertipps enthalten. Also wirklich ein Feuerwerk an Inspirationen, an Anstößen, damit wir ins Machen kommen. Also nach diesem Motto, schnappt euch das Buch, schlagt irgendwo auf, steigt ein und fangt einfach mal an. Go for it!